herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Heute ist Jan Wegener zurück für uns und ganz hibbelig, er will endlich anfangen. Ich bin natürlich dran schuld, ich habe mich in meinem neuen Anwesen verlaufen. Ich wusste nicht mehr, wie ich aus dem West in den Ostflügel komme und wir haben ja hier, wir nehmen im Ostflügel heute auf, von daher herzlich willkommen Jan, schön, dass du da bist.
Ja, schön mal wieder hier zu sein, nachdem ich Stunden warten musste.
Genau, aber ich glaube, das lag eher daran, dass ich doch das Dachzelt aufbauen musste. Das wurde gestern geliefert, also ich bin in meiner Entscheidungsfindung weitergekommen und habe mir dieses iCamper SkyCamp 3.0 gekauft. Und wollte das ja unbedingt aufs Dach anbringen. Und das erste Mal ist immer das Schwierigste, weil man noch nicht weiß, was man wo wie verbinden und stecken will auf dem Dach und wie das dann am Ende gerade da drauf sitzt oder nicht gerade da drauf sitzt. Und dann machst du noch hier einen Montagefehler und da einen Montagefehler beim ersten Mal. Und natürlich habe ich mir noch den Nachbarn dazu geholt, damit das auch einer mit mir da hoch stemmt. Aber ich kann unterm Strich sagen, es ist jetzt drauf und es lüftet in der Sonne aus, bereit für die nächste Tour, wobei ich eigentlich erst nächstes Jahr so richtig damit losziehen wollte, aber ich habe es schon mal bestellt und kann es jetzt in die Garage stellen. Jan, hast du deine Meinung zu den Dachzelten verändert oder nicht?
Es hat sich nichts getan, seitdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben, weil ich habe auch noch kein neues Auto, von daher hat sich das Thema jetzt bei mir nicht verfestigt sozusagen.
Gut, dann bin ich echt mal gespannt, was ich nächstes Jahr berichten kann. Also nächstes Jahr ist dann Feuertaufe, da habe ich vor, keine Ahnung, ich will jetzt keine zu großen Zahlen. Also sagen wir mal, ich schaffe mindestens 20 bis 30 Übernachtungen nächstes Jahr im Dachzelt. Ist das eine Wette?
Okay, hoffentlich ist es nicht verschimmelt bis dahin.
Ich hoffe, meine Garage ist trocken und da kommen keine Mäuse rein. Das wäre eher meine Befürchtung.
Ja, Maus ist natürlich auch mal lustig. Hatten wir neulich auch mal im Haus, aber ich habe es geschafft, sie zu fangen.
Ja, wo wir gerade bei Schädlingen sind, ich wollte gerne einen Beitrag bringen zum Thema Hornissen. Und zwar gibt es einen illegalen Einwanderer bei uns, nämlich die asiatische Hornisse. Ich weise einfach nur darauf hin, weil ich zwei Nester asiatischer Hornissen mein eigen nennen darf. Und schon mit dem NABU gesprochen habe, dass wir die entfernen, weil das eine stark invasive Art in Europa ist. Und ich habe die wirklich ganz zufällig entdeckt. Ich habe morgens irgendwie die Schuhe gebunden und gucke so nach oben und denke mir, boah, geil, da ist ein riesiges Hornissennest. Also wirklich, das ist so groß wie ein Medizinball. Ich würde sagen, so Durchmesser, so, oder noch größer als so ein großer Medizinball. Also Durchmesser 70 Zentimeter.
Das ist direkt bei dir vor der Haustür, oder was?
Ja, das hängt bei mir im Baum.
Und? Also, und du sagst mir jetzt, das haben die entweder über Nacht gebaut oder du hast 7 Wochen lang nicht nach oben geguckt.
Nee, ich glaube, das liegt daran, dass da hängt ein Ast davor, ja. Und ich sehe das nur, wenn ich in einem bestimmten Winkel zum Baum stehe. Und dort an der Stelle gucke ich anscheinend nie nach oben. Und das ist mir jetzt passiert beim Schuhbinden. Und das war morgens, dann ist die Sonne so schön draufgefallen. Und da habe ich gedacht, boah, eindeutig ein Hornissennest, also rein von der Maserung, weil ich weiß ja, wie ein Hornissennest normalerweise aussieht. Und dann habe ich gedacht, aber ein Hornissennest von einer europäischen Art wird ja normalerweise in eine Höhle gebaut, auf jeden Fall verdeckt und wind- und wettergeschützt zusammengebaut. Und die bauen das wirklich einfach in die Baumkronen, in der Regel jenseits der 10 Meter. und hänge das einfach in den Baum in so eine Astgabel. Und ich habe oben in dieser Astgabel wirklich ein riesiges Hornissennest. Ich würde sagen, das hängt so auf 25 Meter Höhe im Baum. Und da bin ich jetzt mal auch gespannt, wie die das da rausholen werden. Und mir ist eine Woche vorher schon mal ein Hornissennest aufgefallen bei uns am Haus der Blinden, also direkt, keine Ahnung, drei Straßen weiter von mir. Und da habe ich gedacht, okay, das ist aber auch ungewöhnlich, dass es so offen hängt. Und jetzt, wo ich ein bisschen recherchiert habe, einfach, dass ihr es wisst, wenn ihr ein ganz offenes, riesiges Hornissennest irgendwo hängen seht, dann googelt mal nach asiatischer Hornisse und gebt das durch an den NABU. Die kümmern sich tatsächlich auch darum, dass die entfernt werden, weil eben diese invasive Art auch so gut wie möglich bekämpft werden soll in Mitteleuropa. Von daher Augen offen halten, ab und zu nach oben in die Bäume gucken.
Also die asiatische Hornisse ist kleiner und schwarzer mit so dunklen Flügeln. Ich habe es jetzt gerade mal nach deinem Hinweis, habe ich doch glatt mal gegoogelt.
Ja, also die, ich glaube, das auffälligste Unterscheidungsmerkmal ist tatsächlich auf der einen Seite die Augenfärbung vorne, also unsere europäischen Hornissen, die haben ja wirklich so, wenn ein bisschen die Sonne drauf scheint, so orange-rötliche Augen und die asiatische fast schwarzbraune Augen und die ist vorne quasi komplett mehr oder weniger schwarz und nach hinten hin einfach nur ein gelber Schwanz und die europäische ist halt deutlich gelber. Also man kann die ganz gut unterscheiden.
Und auch größer.
Ja, die Frage ist, ob jemand weiß, wie groß eine Hornisse ist.
Na, die Frage ist aber auch, ob jemand genau der in die Augen schaut, wenn die vorbeifliegt.
Ja, aber ich glaube, das Sicherste ist einfach, wenn man ein offenes Hornissennest irgendwo sieht, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja. Und ich nehme an, die werden dann vorbeikommen, dann geben die dir einen Eimer und eine Schaufel und sagen, na, nun mach mal raus.
Ich habe keine Ahnung. Zum Glück hängt es auf dem Nachbarsgrundstück. Ich habe vorher mit dem Nachbarn darüber gesprochen, dass ich das melden will und habe gefragt, ob es okay ist, dass ich seine Nummer weitergebe und der Deal ist, es ist okay. Von daher, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten beim nächsten Mal, was mit den Hornissen passiert ist. Jan, bist du noch da?
Ja.
Bist du noch da? Das ist unsere Zeitverzögerung Australien. Und,
ich war noch ganz im Bann der Hornissen.
Okay. Dann habe ich tatsächlich ein Problem mit einer Sony-Speicherkarte mitgebracht, weil wir ja immer so gerne über Speicherprobleme reden. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein interessanter Hinweis, was man testen sollte, wenn man eine neue Speicherkarte hat. Weil mir war nicht bewusst, dass dieses Problem bei einigen Speicherkartenherstellern auftritt und bei anderen nicht. Und dementsprechend habe ich das jetzt spezifiziert. Ich habe einen Mitreisenden in Norwegen gehabt, der hatte eine Sony TUF Speicherkarte, das war eine SD-Karte dabei, der fotografiert mit zwei R6en. Und wenn du dort die Bilder quasi geschützt hast, also nehmen wir an, du hast 10 Bilder gemacht, hast zwei geschützt und dann hast du im Menü alle Bilder löschen geklickt und dann sind die beiden Bilder übrig gelassen. Das mache ich ja üblicherweise permanent bei meinen R5-Kameras. Und bei ihm war das so, die Speicherkarte war einwandfrei, die konntest du super benutzen und in dem Moment, wo du Menü alle Bilder löschen gemacht hast und irgendwelche übrig geblieben sind, wurde die Speicherkarte derart langsam, also auf einmal, also am Anfang war es so, keine Ahnung, was 100 Bilder, in 2 Sekunden sind die weggeschrieben. Und wenn du das einmal gemacht hast, hast du 100 Bilder gemacht und das Ding hat irgendwie 1-2 Minuten weggespeichert, also da gab es einen richtigen Fehler, ein riesiges Problem, danach noch Daten zu speichern auf der Sony SD-Karte. Und also jetzt zumindest in der R6 war die sozusagen nahezu unbrauchbar dadurch, weil du einfach nichts damit machen konntest, sobald du einmal im Menü alle Bilder löschen geklickt hast. Also einfach ein Tipp, wer neue Speicherkarten kauft, direkt mal ausprobieren, ob sowas geht, um dann gegebenenfalls das Ganze retournieren zu können, weil zumindest für meinen Workflow ist das essentiell. Ich weiß nicht, ob du das auch nutzt.
Sowas mache ich gar nicht, aber es wird ja auch empfohlen, eigentlich nicht die Bilder auf der Karte so zu löschen. Und die andere Sache ist halt, wenn man das macht, sollte man trotzdem in jedem Fall die dann auch vernünftig formatieren, bevor man die wieder benutzt. Und nicht dann nur die restlichen Bilder auch löschen zum Beispiel, weil dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann ganz verrückt wird sozusagen. Und zum Beispiel auch bei den CF-Express-Karten wird auch empfohlen, dass man zumindest ab und zu die auch mal mit dem das Low-Level anklickt sozusagen, dass es dann wirklich vernünftig auch formatiert wird.
Also ich muss jetzt einfach mal mich selber outen an der Stelle. Ich mache das ja permanent so auf meinen CF-Express-Karten. Also im Menü alle Bilder löschen, sodass nur die übrig bleiben, die ich behalten will. Und ich habe jetzt auf der aktuellen Speicherkarte, ich glaube, so knapp 10.000 Bilder übrig von 70 oder 80.000. Ich sehe also immer daran, wie viele Ordner auf der Speicherkarte sind. Und ich muss sagen, jetzt so bei, nach 70, 80.000 Bildern wird die CF-Express-Karte langsam auch wirklich langsamer. Also man merkt jetzt auch, dass okay, wenn man jetzt den Buffer richtig vollschießt, dass es jetzt auf einmal länger braucht als vorher. Und ich führe das halt auch natürlich darauf zurück, dass ich eben vorher diese 70, 80.000 Bilder gemacht habe und immer wieder im Menü alle Bilder löschen. Und dann bleiben ja immer nur die übrig, die ich mir markiert hatte. Und ich habe es mir auf die To-Do-Liste geschrieben, die Karte zu formatieren, wobei vermutlich stecke einfach eine andere rein und werde die dann nächstes Jahr formatieren. Ich bin immer so formatierungsfaul und habe immer Angst, dass vielleicht sind ja irgendwo noch Daten, die ich davon brauche.
Also haben wir, das ist schon mal ein gutes Beispiel, was man wahrscheinlich nicht mit seinen Karten machen sollte. Weil zumindest bei Canon ist es auch so, habe ich deutlich gemerkt, sobald du über 10.000 Bilder auf einer Karte hast, dauert es auch viel länger, bis die Kameras sich einschalten zum Beispiel, insbesondere bei der R5. Da kann das manchmal 3, 4, 5 Sekunden dauern, bis du im Sucher dann wirklich was siehst. Die geht dann an, aber du siehst zum Beispiel das Autofokusfeld nicht. Und das hat einfach damit zu tun wohl, dass die einfach so lange braucht, um durch die ganzen Ordner zu scannen. Und wenn dann so ein Schlamassel wie da bei dir auf der Karte ist, wird es wahrscheinlich noch länger dauern. Vor allem, ich sag mal, irgendwann kriegt die wahrscheinlich auch Probleme, weil das einfach so zerfurcht ist sozusagen.
Ja, es ist halt einfach so furchtbar praktisch. Ich glaube, ich müsste natürlich öfter mal die Karte formatieren. Da bin ich tatsächlich sehr lax drin. Ich formatiere die meistens erst so. Also eigentlich laufen die fast eine Saison durch oder eine halbe Saison durch, bevor ich die mal formatiere, weil es ist halt so herrlich einfach und praktisch, meiner Meinung nach. Aber ich werde das tatsächlich jetzt öfter machen in Zukunft, nicht wegen deinem Tipp, sondern ich habe ein zweites Problem festgestellt. Ich kopiere ja immer von einer Karte auf die andere. Also jetzt gerade als ich in Norwegen war, habe ich dann mal kopiert von der CF Express auf die SD und dann wieder von der SD auf eine neue CF Express. Aber irgendwann bist du damit beschäftigt, wirklich die Bilder auszuwählen, die du brauchst. Und früher, wenn du halt weniger auf der Karte hattest, konntest du einfach im Menü alle Bilder kopieren und die Kamera hat selber abgeglichen, welche schon kopiert waren und welche nicht. Aber mit zunehmendem Speichereinsatz auf der CF-Express-Karte kannst du nicht mehr auf alle Bilder kopieren klicken, weil einfach zu viel irgendwann da drauf ist. Und dann, ich sollte öfter meine Speicherkarten formatieren, glaube ich. Das können wir heute so mitnehmen.
Wir können das ganze Gespräch mal als abschreckendes Beispiel abstempeln.
Ja, wobei, ich finde das, also meinen Workflow mag ich immer noch. Ich werde nur öfter die CF Express formatieren. Aber ich finde es trotzdem sinnvoll oder ich war erschrocken, dass eben, ich vermute, dass es am Controller der Speicherkarte liegt, der verbaut ist. Dass es eben Controller gibt, die damit derart schlecht zurechtkommen, weil ich eigentlich immer jedem Sony Speicherkarten empfohlen habe, weil ich der Meinung bin, dass die ProGrade, die Wise und die Sonys die besten am Markt sind, noch weit vor SanDisk, weil ich ja die SanDisk CF Express Karten zumindest sehr schlecht finde. Aber du arbeitest doch jetzt mit ProGrade zusammen, oder?
Ja, mit denen habe ich einige, die sind auch, also bin ich sehr zufrieden damit, schnell und ich meiner Meinung nach ist vor allem auch der Card Reader der beste, den es gibt. Der schnellste, den ich bisher probiert habe und der ist auch so cool, magnetisch und was weiß ich. Also den finde ich echt cool. Und sonst ja insgesamt die Karten finde ich auch sehr, sehr gut. Also sieh mal, ich hatte mit den neuen.
Ja. Was heißt denn magnetischer Cardreader? Kann ich den an meinen Kühlschrank pappen oder was meinst du mit
magnetisch? Ganz genau, an alles, was Metall ist, kannst du den ranpappen. Laptop, Harddrive, Case, Stativ, Kühlschrank, was auch immer. Also das finde ich ganz praktisch ab und zu.
Wurde nicht irgendwann mal gewarnt, dass Magneten schädlich für Speicherkarten sein können? Also jetzt ohne Quatsch?
Keine Ahnung, aber wahrscheinlich deutlich stärkere Magneten, als was in so einem Ding drin ist.
Okay, und die zweite Frage ist, hast du dann schon die ganz neue vierte Generation der CF-Express Speicherkarten oder ist das noch immer
Nein, ich habe jetzt erstmal die Kobalt. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt Kameras wie jetzt eine R5 oder so die schnelleren Karten überhaupt unterstützen würden. Ich nehme mal an, dass sie das gar nicht ausnutzen könnten.
Eigentlich können wir jetzt wieder zu den R5 Mark II Rumors rübergehen, dass die das bestimmt unterstützt. Aber wir haben gesagt, wir sprechen heute nicht über Kamera-Rumors. Aber gibt es überhaupt schon die neuen Speicherkarten oder ist das nur eine Ankündigung? Weil ich glaube, Wyze hat die nur angekündigt, aber erhältlich sind die noch nicht im Laden.
Ich glaube, die ProGrade, hatte ich gesehen, war aber auch extrem teuer.
Okay, also
da wie kommt gesagt, auf jeden ich Fall glaube nicht, dass die von irgendwas unterstützt wird im Moment, aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Ja klar, aber wenn wir uns vorstellen, in Zukunft bei Kameras irgendwie 60 Megapixel und ich weiß nicht, 40 Bilder pro Sekunde zu haben, dann werden wir vermutlich auch die schnelleren Speicherkarten wieder brauchen irgendwann.
Klar. Und irgendwann können wir uns dann hoffentlich auch mal von SD-Karten verabschieden.
Ich glaube, das wird nicht passieren. Also wenn ich daheim gucke, selbst die 1D Mark 3, die da rumliegt, die hatte schon einen zweiten SD-Karten-Slot und ich glaube einfach, dass SD-Karten, deswegen, weil die billig und leicht sind, immer die Leute begeistern werden und deshalb werden die sich auch immer weiter durchsetzen.
Aber dann sollten sie wenigstens schneller sein.
Ja, also ich glaube, wir sind uns beide einig, wir mögen die nicht, aber was sollen wir da jetzt großartig drüber philosophieren? Jan, ich habe in Norwegen was gelernt. Mitten im Fjell, ja. Ich komme irgendwo an und habe einen Fotografen getroffen und der hatte eine R5 umhängen, ne? Und dann gucke ich und die Augenmuschel ist anders als die, die ich habe. Und ich habe gesagt, holy shit, der hat eine andere Augenmuschel da dran. Wusstest du, dass man die Augenmuschel an der R5 tauschen kann?
Wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht. Zumindest hatte ich immer so das Gefühl, dass die relativ fest dran sitzt sozusagen. Aber ich hätte jetzt, eigentlich bin ich weder überrascht, aber ich hätte, wenn du mich so gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich nein gesagt, aber es überrascht mich jetzt auch nicht total, dass man es doch irgendwie abreißen kann.
Also ich war der Meinung, das geht nicht und auf einmal treffe ich irgendjemanden in Norwegen, der mir eine andere Augenmuschel zeigt. Das hat mich total abgeholt. Der hat mir auch direkt auf Amazon rausgesucht, welche das ist. Und ich habe das quasi dann direkt dort abfotografiert, damit ich das auch für mich habe. Es gibt auf jeden Fall von JJC Augenmuscheln, die wesentlich weiter vom Gehäuse abstehen und sozusagen abdunkeln außenrum. Ich glaube, gerade für Brillenträger sind diese Augenmuscheln relativ cool. Ist nicht ganz unaufwendig. Also ich habe gesehen, man muss unten zwei Schräubchen lösen mit so einem Feinwerkzeug und dann kann man die draufsetzen und wieder festschrauben. Aber ich muss sagen, ich wusste nicht, dass man die wechseln kann. Laut Canon ist das auch kein Ersatzteil. Also es ist für mich auch was vollkommen Neues. Aber ich war begeistert, dass man die Augenmuschel tauschen kann, weil ich immer gedacht habe, so eine abdunkelnde, weiche Augenmuschel für Brillenträger wäre echt noch etwas, was im Canon-Sortiment fehlt. Von daher war ich da total happy zu sehen, dass es dafür auch eine Lösung gibt.
Ja, das ist ja ganz gut. Wobei ich sagen muss, eigentlich ist es sehr angenehm, dass an der R5 das alles so fest verbaut ist, weil an anderen Kameras fällt es schon sehr oft einfach mal ab.
Das stimmt. Also gerade bei der R3 fällt die Augenmuschel ja, wenn man wie soll ich sagen, den Platz zu sehr ausnutzen möchte im Rucksack, fliegt die gerne mal raus, weil die kann man ja wechseln.
Und bei Nikon ist es auch so, die haben so einen komischen Plastikring da drum rum, der auch gerne immer mal rauskommt und dann ist es richtig schwierig, den wieder reinzufummeln. Also da ist es eigentlich recht angenehm, wie das an der R5 gelöst ist.
Und ich glaube, bei Sony ist es auch ein Problem, weil ich habe schon zwei Sony-Augenmuscheln von A7-Kameras gefunden. Tatsächlich an anderen Fotolocations. Ich habe die dann immer auf so einen größeren erhöhten Stein hingelegt, aber ich habe keine Ahnung, ob der Fotograf die jemals dann wiedergefunden hat. Aber tatsächlich muss das ja dann dort auch ein aktives Problem sein. Da, so gesehen ist das System von der R5 vielleicht gar nicht so schlecht, dass der fest verschraubt ist und man den etwas aufwendiger lösen muss.
Zumal ja die meisten Leute den sowieso nie abnehmen oder wechseln. Von daher macht es eigentlich schon Sinn, dass der fest verbaut ist.
Ja, also finde ich auch. Also früher war es ja noch so, bei der 5D und bei der 1D, da konnte man die ja rausklicken und austauschen. Ich hatte da immer dieses Antifogokular EG, hieß das. Das fand ich eigentlich ziemlich geil, weil du dann deinen Sucher anhauchen konntest und der ist nicht beschlagen. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. Sowas würde ich mir auch für die Spiegellosen wünschen. Und du konntest halt diese Regencapes hinten einklicken. Also es gab original Canon Regencover. Ich glaube, ich habe sogar noch zwei irgendwo rumliegen. Und da konntest du quasi das Ganze um das Supertele machen und hinten einklicken, dass du noch direkt ins Okular reingucken konntest. Das war richtig cool. Also so ein Zubehör finde ich schon sinnvoll. Das ist aber schon super speziell. Ich habe nämlich auch nie jemanden getroffen, der diese Anti-Fog Augenmuschel hatte, außer mir. Also ich glaube, das war eher so ein Geheimtipp.
Ja, ich hatte auch immer nur die normalen.
Ja, eben, und ich habe immer auf den Messen gefragt, die Händler, ob die sowas da haben, weil man hat diese Anti-Fog-Beschichtung auch gerne mal abgekratzt mit dem T-Shirt, dann muss man ein neues kaufen. Und das war echt eine Seltenheit, dass das irgendein Händler überhaupt da hatte.
Ja.
Ich habe eine Frage zu Nikon. Jan, hast okay. du die Nikon ZF gesehen?
Ich habe sie gesehen, also noch nicht in der Natur sozusagen. Ich kriege ja immer viel Nikon Gear, aber ich sag mal, dies ist jetzt nicht unbedingt was so in mein Repertoire passt. Und ich weiß nicht, ist ja eher so dein Style. Du hast ja immer so eine Schwäche, sag ich mal, für bestimmte Kameras. Während für mich finde ich es eigentlich nicht so interessant, so eine Retro-Kamera. Also die von den so Specs her ist ja die Kamera eigentlich ganz cool, aber so, das Design ist jetzt nicht unbedingt was für mich.
Okay, es ist total interessant, dass du das sagst. Also, ich habe das Design gesehen, nur das Design, als die angekündigt war. Ich war in Norwegen und habe mich sofort verliebt in die Nikon ZF. Also, ich fand das so schön, so angelehnt an die alten Nikon-Kameras. Also, wie soll ich sagen, stilistisch hat mir diese Kamera unheimlich gut gefallen. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht verarbeitet ist. Hat mich sofort an die alte Nikon FM2 erinnert und keine Ahnung, also ich habe diese Kamera gesehen und habe gedacht, ist die so schön? Also ehrlich, du hast es gut beschrieben, dass ich drauf abfahre und du gar nicht, aber mich hat es direkt total gecatcht.
Überrascht mich jetzt nicht. Du kaufst dir ja gerne mal interessante Sachen, sagen wir mal. Kann man sich jetzt, können wir uns jetzt vorstellen, dass das vielleicht sogar etwas ist, was du dir zulegen wirst?
Nee, also ich habe darüber nachgedacht, ob ich mir eine Nikon ZF kaufen würde mit so einem Retro-Objektiv, weil es mir wirklich gut gefallen würde. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, so richtig, nee, würde ich nicht machen. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich eine Canon-Kamera kaufen würde, die auch so einen Retro-Look hätte. Und bin auch da zu dem Entschluss gekommen, nee, eine Retro-Canon-Kamera würde ich nicht kaufen. Wenn ich mir was kaufen würde, würde ich mir schon das Retro-Original kaufen und habe das dann auch gemacht und bin gerade so ein bisschen am Testen. Ich werde aber noch nicht sagen, was ich da mir gekauft habe.
Oh, jetzt wollte ich es gerade rausposaunen, aber dann warten wir mal noch etwas.
Hast du denn die Marketingkampagne zur Nikon ZF gesehen oder zum Nikkor 135mm?
Nur am Rande, sage ich mal. Ich habe ein Video gesehen mit dem Planer, sage ich mal, auf Deutsch würde man das wohl sagen. Das ist ja auch eher ein Objektiv, was so bei dir vielleicht etwas mehr Anklang finden würde als bei mir.
Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob Nikon jetzt die einzige Marke ist, die das so macht, aber ich habe mir die Website angeschaut und ich war erschrocken. Die ist so voll seltsamer Buzzwords, die nichts mit Fotografie so richtig zu tun haben, sondern irgendwie was verkaufen wollen. Das hat mich echt erschrocken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Nikon ZF bin, ich bin live auf der Nikon-Seite und dann steht da zum Beispiel echte Vollformatleistung, pure Kreativität. So, was ist das denn für eine fucking Aussage? Also Vollformatleistung, ja, ist erstmal ein Wort. Vollformat heißt ja nicht pauschal, dass es irgendeine Leistung gibt. Nimm dir mal so einen alten Vollformatsensor, da ist keine geile Leistung. Pure Kreativität. Was hat denn Vollformat mit Kreativität zu tun? Und von solchen Aussagen wimmelt die komplette Website, ja? Revolutionäre Verwacklungsreduzierung dank Hochleistungs-VR. Der VR ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber ich meine, die davor, die hatten das doch auch alle bei Nikon. Also ich meine, eine Z6, eine Z6 II, eine Z7, die haben doch alle einen super guten IBIS. Und es geht quasi die ganze Zeit weiter mit solchen, wie soll ich sagen, mit solchen Buzzwords, die gar nichts mit, also wie soll ich sagen, meiner Meinung nach hat es gar nichts damit zu tun, was die Kamera kann. Aber dann gibt es halt keine technischen Daten, sondern, also die schreiben nicht drauf, welche ISO-Empfindlichkeit, wie viele Bilder pro Sekunde, welche Auflösung, sonst irgendwas. Da muss man komplett runterscrollen, um in die technischen Daten zu kommen. Und die sind meiner Meinung nach noch nicht mal so richtig abschließend. Also sie sind noch relativ kurz gefasst. Also ich finde es krass, dass ein Kamerahersteller heute nur noch mit Buzzwords wirbt und eigentlich gar keine technischen Details mehr preisgibt. Ich meine, Sony hat das ja genauso gemacht, um herauszufinden, an welcher Stelle, wie viele Bilder pro Sekunde man mit welchen Verschlüssen machen kann. Da muss man auch ins 10. Untermenü klicken. Aber ich finde das irgendwie richtig schlimm, dass die Hersteller den Fotografen, ich meine, das ist ja jetzt keine Einsteigerkamera mit 2.500 Euro, dass
ja, aber
man richtig suchen muss, um irgendwelche Infos zu finden.
Aber ich sag mal, das kauft sich ja nur keiner die Kamera, weil die so geil performt. Die kauft man sich ja, weil die geil aussieht. Oder man halt auf so einen Retro-Look steht. Aber eigentlich würde ich fast sagen, es ist fast egal, was für technische Daten die hat. Dies würde ich sogar sagen, für viele, die sich die Kamera kaufen, ist die sogar zu gut, in Anführungsstrichen. Weil ich glaube, die meisten Leute, die holen sich die halt für Street-Fotografie oder weil es cool ist oder weil sie noch mal so den Retro-Look oder das Retro-Feel haben wollen. Aber ob die nun zum Beispiel 4K 60 Bilder pro Sekunde ungekroppt macht oder nicht, ist doch den meisten Leuten eigentlich egal. Ich habe jetzt gerade mal hier die australische Seite, amerikanische Seite aufgerufen. Da heißt es, make it iconic, performance to inspire.
Full frame. Make it iconic steht hier auch.
Full-Frame Image Quality, Depth and Dynamic Range. Es ist etwas komisch, wie sie die Full-Frame beschreiben. Aber ich nehme mal an, das ist deshalb, weil die ZFC ja schon existiert. Und deshalb werden sie wahrscheinlich so auf dem Full-Frame rumhacken, damit sie da, ist ja mehr oder weniger einer der Unterschiede zwischen den beiden Kameras, sag ich mal. Von daher macht das vielleicht Sinn. Aber ich denke mal, wie gesagt, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber für so eine Kamera sind die technischen Daten jetzt fast zweitrangig, würde ich mal sagen. Weil wenn man eine Kamera will, die das technische Nonplusultra ist, wird es dir wahrscheinlich eine holen, wo du nicht an 1000 Rädern drumherum drehen musst.
Ja, das stimmt. Also mir gefällt sie einfach gut. Also ich finde das Design total schön. Und dann wollte ich auch wissen, wie schnell die ist. Und das, ich habe auch die Bildrate, also die Serienbilder, nicht verstanden. Da steht drin, bis zu 30 Bilder pro Sekunde. Und dann steht dort, Serienaufnahme schnell, 7,8 Bilder pro Sekunde. Serienaufnahme schnell erweitert, ca. 14 Bilder pro Sekunde. Highspeed-Serienaufnahme C30, ca. 30 Bilder pro Sekunde.
Ja, aber das wird jetzt, ja wahrscheinlich halt in nur JPEG sein, die 30 Bilder pro Sekunde, weil ja die Z9 und Z8 auch die 30 Bilder pro Sekunde in JPEG machen.
Ich nehme ja, und die Frage, an, die ich dann noch habe, ist mechanisch, elektronisch, dazu steht überhaupt, also da steht Daten.
Hier steht, nailed the decisive moment with 14 frames per second, continuous shooting using the mechanical shutter. Also 14 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss. Und ab zu 30 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Ich nehme aber an, dass es nur JPEG ist dann.
Okay, auf der Canon, auf der Nikon-Website im Deutschen steht das nicht drauf. Ich habe auch extra nochmal komplett drüber gescrollt mit mechanischem Verschluss. Es steht nur da, elektronisch gesteuert, vertikal ablaufender mechanischer Schlitzverschluss oder Verschluss mit elektronischem ersten Vorhang oder elektronischer Verschluss, aber nicht in Bezug auf die Serienbilder. Und ich bin echt jemand, wenn eine Kamera vorgestellt wird, gucke ich mir die Specs an und ich habe mich derart aufgeregt, dass diese Daten meiner Meinung nach unvollständig sind und ich sie nicht begreife und ich halte mich für technisch versiert genug, um dieses blöde Datenblatt zu verstehen und ich bin wirklich in Rage.
Ich musste ja schon lachen, wenn ich jetzt höre, wie du die ganzen Wörter vorliest, scheint es, glaube ich, ein deutsches Problem zu sein, dass man auf der deutschen Webseite extra viele komplizierte Wörter reingehauen hat. Weil hier auf den englischen Seiten ist das eigentlich wie bei jeder anderen Kamera. Ich muss hier einmal runterscrollen, da stehen dann schon die ganzen Daten. da hat es vielleicht einer etwas zu gut gemeint mit den ganzen Wörtern auf der deutschen Seite.
Kann sein, dass es das deutsche Marketing-Team von Nikon ist. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich finde die Kamera total schön. Deswegen habe ich mir das Datenblatt anschauen wollen und habe mich einfach über die Marketingabteilung aufgeregt. Man hätte die Kamera einfach viel schöner präsentieren können. Mit irgendeinem super coolen Influencer, der total gut dazu passt, der einfach sagt, this is the new shit, buy it und fertig. Und einfach sagt, das ist iconic. Aber den ganzen anderen Kram hätten wir uns sparen können. Jan, ich habe noch keine Bilder aus Norwegen bearbeitet.
Das ist ja fürchterlich. Wieso?
Ich bin frustriert von den Farben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich habe dich ja kurz angetextet, wie du das empfindest, aber ich habe das Gefühl, dass meine R5-Files im neuen Photoshop 2024 mit dem neuen aktuellen ACR anders aussehen. Ich kann es nicht beschreiben. Ich finde die flach und langweilig. Vielleicht liegt es auch an dem Fotografen, aber irgendwie sehen die Daten so flach und langweilig aus im Moment. Ich komme nicht so richtig in die Pötte, was die Farbgebung angeht. Irgendwie gefällt mir das alles nicht und dann habe ich die nicht weiter aufgemacht, die Bilder.
Okay, da sage ich gleich was zu. Ich habe jetzt gerade noch die Nikon.de-Seite aufgerufen und ich muss sagen, ist komplett anders als alle anderen Webseiten. Also da haben sie sich wirklich irgendwie selber was ausgedacht. Aber jetzt zurück zu Adobe. Die verschlimmbessern ja gerne Sachen. Haben wir ja in den letzten Photoshop-Versionen schon gemerkt, wo sie mal ab und zu etwas komische Sachen gemacht haben für einige Zeit. Und so machen sie es halt immer mit Camera Raw. Die sagen dir halt auch nicht, wenn sie was an ihren Profilen verändern. Aber ich habe ja auch meine Pro-Sets, also meine eigenen Profile, wo ich halt Leuten helfe, die Farben richtig hinzukriegen. Und da merke ich auch, dass das sich immer verändert, Camera Raw oder Lightroom auch, ist ja das Gleiche sozusagen, weil da merkst du schon, dass auch dann meine eigenen Profile immer was anders machen, weil halt Adobe ihren eigenen darunterliegenden Algorithmus oder was auch immer sie benutzen, wieder verändern. Zum Beispiel habe ich es gemerkt, dass Rottöne jetzt anders aussehen als noch vor ein paar Wochen oder Monaten, aber das ist zum Beispiel auch was, was sie einem gar nicht sagen. Von daher kann das schon sein, dass du durchaus einen anderen Bildlook hast. Da musst du halt vielleicht, weiß ich nicht, andere Profile benutzen oder halt ein bisschen anders bearbeiten, weil sie halt wieder den Look verändert haben. Und da ist ja auch mal noch ganz interessant, wenn jetzt viele Leute sagen, ich bearbeite meine Bilder gar nicht, ich mache das straight out of camera, dann sage ich ja immer, das gibt's eigentlich gar nicht, weil du merkst ja selber, wie abhängig unsere Rohdateien eigentlich von den verschiedenen Profilen sind, die es gibt.
Ja, ich meine, es ist ja schon ein riesiger Unterschied, ob du da Standard einfach angegeben hast oder ob du da Landscape oder Porträt angibst bei der Kamera. Dann ist ja auch schon das JPEG komplett unterschiedlich. Und ich meine, selbst das iPhone hat ja heute schon Presets beim Fotografieren, wenn du willst. Es gibt kein unbeeinflusstes Bild mehr. Ich meine, das Handy nimmt ja sogar deine Geokoordinaten, zumindest das iPhone nimmt deine Geokoordinaten, wenn du die freigibst, und macht die Bildbearbeitung anhand deiner Geokoordinaten. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf einem Berg stehst und da wahrscheinlich Schnee sein könnte, dann wird das Weiß wesentlich weißer sein. Und wenn du quasi auf den Sanddünen bei dir stehst und da vermutlich laut Geokoordinaten kein Schnee liegen wird, dann wird der Sand eher gelblich bearbeitet, quasi in Echtzeit beim Fotografieren schon über die Geokoordinaten. Das, also ich meine, da wird ja massiv natürlich Einfluss drauf genommen. Und ich meine, wie viele Hersteller treiben das ja im Moment auf die Spitze, egal ob das jetzt Fuji ist, die das angefangen haben mit diesen Presets, die aussehen wie Filmlooks, bis hin zu Leica, die das jetzt auch bei der neuen, ich glaube, Q3 implementiert haben. Ich weiß nicht, ob das die M11 auch kann, aber auch die Leica-Kameras haben jetzt diese Filmlooks, die du einstellen kannst. Also man kann ja nicht sagen, dass out of cam in irgendeiner Form, was die Farben angeht, reeller ist als RAW.
Nee, wie gesagt, es ist halt immer etwas eine Challenge, da mitzugehen sozusagen. Es wäre manchmal einfacher, wenn sie einfach sagen, dass sie was machen, aber bei Camera Raw sagen sie ja nie, was sie machen. Da gibt es einfach ein neues Update und dann sieht Lightroom und Camera Raw halt einfach wieder etwas anders aus.
Ja. Nutzt du eigentlich das inhaltsbasierte Füllen von Photoshop?
ist das, das Generated Fill, nehme ich mal
genau,
an.
Genau, Generated Fill, ja, yeah, genau
das. Das habe ich auf, mein Deutsch ist schon eine komische Sprache. Manchmal, aber es funktioniert eigentlich immer noch nicht so gut. Ich dachte, sie würden das jetzt ändern, nachdem sie das jetzt auch im richtigen Photoshop sozusagen haben. Aber es scheint immer noch so zu sein, dass du nur relativ kleine Bereiche bearbeiten kannst und dann auch das gleiche Rauschen kriegst und so. Wenn du jetzt große Bereiche bearbeitest, dann sieht es doch manchmal relativ glatt gebügelt aus sozusagen. Also das habe ich jetzt noch gemerkt, es scheint noch nicht so ganz so zu funktionieren. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo was anbauen will auf der ganzen Seite oder oben an dem Bild, dann merkst du doch öfter mal, dass das eine andere Struktur hat als der Rest deines Bildes. Oder ich habe das jetzt auch gemerkt, wenn man dann mal so nachguckt zum Beispiel, ob da jetzt wirklich gute Übergänge sind, dann sehe ich doch ziemlich harte Kanten da manchmal. Also ich benutze es, gerade wenn man jetzt so einen Ast hat, der quer über den Vogel geht oder so, da ist es schon ziemlich gut. Gerade wenn man das jetzt nur auf kleinen Bereichen benutzt. Deshalb mache ich das auch so manchmal, wenn ich jetzt was Größeres wegstempeln will dann oder wegmachen will damit, schneide ich das sozusagen mit dem Stempelwerkzeug erstmal in ein paar Stücke und mache das dann weg, weil dann funktioniert das eigentlich besser, als wenn ich jetzt irgendwie was riesengroß markiere.
Okay, und wusstest du, dass dort bald Unterschiede gemacht werden also in den Adobe-Abos?
Wusste ich nicht, aber habe ich mir zumindest gedacht, dass dort was kommen wird, weil das ist wohl ziemlich aufwendig. Ich glaube, irgendwie geht es darum, dass du das dann nur eine bestimmte Anzahl benutzen kannst oder so. Aber das ist schon was, was ich nicht mehr vermissen möchte eigentlich.
Also es wird jetzt so sein, wie ich gehört habe, dass es quasi das kleine Foto-Abo gibt, das was es ja jetzt auch gibt. Und da kannst du es im Monat 250 Mal benutzen sozusagen. Und danach wird die Leistung gedrosselt, also es wird dann langsamer. Und dann haben die Vorrang, die das normale Große, also die Creative Suite haben, die werden quasi unendlich oft das nutzen können in voller Geschwindigkeit. Und diejenigen mit dem kleinen Abo werden das sozusagen gekürzt kriegen, dass es dann langsamer wird. Das ist an dieser Stelle gefährliches Halbwissen. Ich habe nur dieses Rumor dazu gehört, ob das jetzt tatsächlich so kommt oder nicht, weiß ich nicht. Und vielleicht an der Stelle auch noch der Hinweis, wer noch kein Adobe-Abo hat, ich würde jetzt eins abschließen, also eins kaufen für ein Jahr oder so, weil in der Schweiz wurden heute die Preise um 20% für die Creative Cloud angehoben. In Deutschland noch nicht, ich hatte eben auf der Website geguckt.
Ja, das ist ja immer schön. Aber ja, ich denke schon, dass sich da noch was verändert. Wobei das Nervige ist halt, zumindest weiß ich nicht, wie das in Deutschland ist, aber es wäre schön, wenn es eigentlich noch einen Zwischenschritt geben würde, weil hier ist es, geht's von 15, $19 oder so gleich auf $79 im Monat dann hoch. Und da hast du dann halt die ganzen anderen Programme noch dabei, die ich eigentlich gar nicht benutzen will.
Ja, bei uns geht das auch von 12 Euro kostet das, 11,89 € kostet das Foto-Abo sozusagen. Und dann gehst du direkt auf 62 € und das ist dann halt die Creative Cloud. Wobei du kannst auch noch dazwischen, gibt es noch das Photoshop-Abo. Ich habe keine Ahnung, wie sich das unterscheidet. Das kostet 24 €. Ich weiß tatsächlich nicht, wo der Unterschied zwischen dem Foto-Abo ist, wo Lightroom und Photoshop drin ist, und dem teureren Photoshop-Abo. Das müsste ich tatsächlich nachlesen und nachreichen. Vielleicht ist der Cloud-Speicher größer, wäre jetzt meine erste Vermutung. Aber ich will jetzt hier keinen Kappes erzählen, weil wir wollten ja der Podcast sein, der auch Inhalte liefert, die gut funktionieren. Übrigens, das ist gar kein Rumor mehr. Das ist jetzt offiziell auf der Website. Also nur, ich kann es jetzt vorlesen, gerade live. Wenn man die Photoshop-Version nimmt, die 23,79 € kostet, hat man 100 GB Cloud und 500 Credits für generatives KI pro Monat. Ja. Generative KI, sorry. Und jetzt gucke ich mal gerade das andere Abo an. Und zwar beim kleinen Foto-Abo hat man sozusagen 20 GB statt 100 GB Cloud und nur 250 Credits. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich auf 1 Terabyte hochgehe. Okay, wenn man auf 1 Terabyte hochgeht, hat man dann auch die 500 Credits für generative KI. Und wenn wir das ganz große Abo nehmen, dann sind wir bei, im ganz großen Abo hat man auch nur, in Anführungszeichen, 1000 Credits für generative KI pro Monat. Also gibt gar keine unbegrenzte Credits für dieses generative KI-Thema. Jetzt ist die Frage, wie viel man von einem Credit bekommt. Aber ich habe keine Ahnung, wie die das rechnen werden. Da muss man sich das mal nochmal genauer anschauen. Aber interessant, dass das schon implementiert ist. Es ist gar kein Rumor mehr.
Ich sehe das hier bei mir, glaube ich, noch gar nicht. Muss ich nochmal gucken.
Okay, also bei uns, wenn du da quasi draufklickst auf die Angebote und Preise, da steht das dann quasi dezidiert drin, dass sich das quasi ändert. Und das scheint jetzt sozusagen integriert zu werden in die Preispolitik.
Ich frage mich ja, ob man das umgehen kann, wenn man die Beta-Version von Photoshop benutzt oder ob das dazu zählt.
Du meinst, dass du in der Beta-Version unendlich oft klicken kannst und in der normalen Version wird es dann nicht mitgezählt?
Weiß ich nicht, vielleicht. Weil ich sag mal, in der Beta-Version werden sie, nehme ich mal an, einiges von dem, was du machst, zum Testen und zum Trainieren der KI auch benutzen. Von daher wäre das eine interessante Frage, weil es macht eigentlich keinen Sinn, eine Beta-Version zu haben und dann alle Leute zu limitieren, wie viel sie die benutzen können.
Dann an diejenigen Hörer, die gerade gar nichts zu tun haben, teste das doch mal aus und probiert mal aus, wie oft ihr in der Beta-Variante KI-basierte Sachen machen könnt und ob ihr dann mehr als 250 nutzen könnt. Ich werde das, glaube ich, nie an die Grenze bringen, von daher brauche ich da andere Testpersonen für.
Ich benutze es halt manchmal zum Beispiel, um so Hintergründe für YouTube-Covers zu machen und so. Da ist es immer mal ganz cool und da brauchst du aber dann auch manchmal gleich 5, 6 verschiedene
Generierungen, nehme ich an, könnte das Wort sein.
Um dann eins zu kriegen, was auch gut aussieht.
Das stimmt. Also ich glaube, dass es halt auch ganz, ganz schwierig ist, da das Passende zu finden, dass dann auch Lichtsituationen und alles drumherum auch passt. Ich denke, das ist ja immer die Herausforderung in so einem Bereich.
Ja.
Jan, was kommt denn in den nächsten Wochen auf dich zu? Hast du irgendwelche Reisen geplant, irgendwas Fotografisches momentan auf der Uhr?
Im Moment ist eigentlich eher etwas ruhiger hier. Ich arbeite gerade an was, worüber ich nicht reden kann, was wir vielleicht bald aber auf meinem YouTube-Channel sehen werden. Und sonst habe ich eigentlich erstmal nicht so viel geplant. Vielleicht fahren wir nach Melbourne über Weihnachten, machen einen Roadtrip darunter und sonst lasse ich es erstmal etwas ruhiger an. Ich hatte ja den großen Roadtrip gemacht, da gibt es immer noch einige Bilder von zu bearbeiten und sonst ist ja hier Frühjahr, da werde ich auch mal sehen, dass ich hier so ums Haus herum sozusagen etwas mache. Hier gibt es auch gerade einige von diesen Paradiesvögeln, die jetzt wieder an bestimmten Stellen da wild fächernd ihre Flügel ausbreiten. Da werde ich mal gucken, ob ich vielleicht so einen noch irgendwo finde. Und ansonsten, ja, muss ich halt Sachen machen. Ich will auch immer noch meine neue Webseite machen. Da bin ich immer noch nicht gut vorangekommen. Und ja, da gibt es schon noch einige Projekte. Wahrscheinlich auch mal wieder einen neuen Photoshop-Kurs und so eine Sachen. Also es gibt genug zu tun. Das weißt du ja selber wahrscheinlich auch. Je mehr man das professionell macht, desto weniger fotografiert man oft. Ich fotografiere immer noch viel, aber es gibt halt auch immer viele andere Sachen zu tun.
Ja, ich habe ja ständig, oder ich habe es ja erzählt, ich habe ja immer so um die Jahreszeit schon das Gefühl, oh mein Gott, das nächste Jahr steht vor der Tür, wie soll das nächste Jahr nochmal so gut werden wie das letzte Jahr? Dieses Gefühl habe ich quasi immer Richtung Jahresende blickend. Und mittlerweile jedes Jahr früher, also so mittlerweile denke ich eher schon im Sommer, oh, wie soll denn das nächste Jahr nochmal so gut werden? Aber jetzt steht bei uns ja erstmal der Herbst vor der Tür und da habe ich ja jetzt nochmal 3 oder 4 größere Workshops und dann kommt noch das Naturfotografenfestival in Lünen. Das heißt, dort gibt es immer spannende Vorträge und Ausstellungen und so weiter. Das heißt, bis Mitte November bin ich auf jeden Fall sehr gut beschäftigt und viel unterwegs. Das heißt, danach kann ich wieder einiges an neuen Fehlern erzählen, die ich beim Fotografieren produziert habe.
Ja, davon gibt es ja immer etliche.
Ja, du machst ja keine, deswegen muss ich die ja machen.
Ganz genau, ist mir noch nie irgendwas passiert.
Super, du wolltest ja heute eine kurze Episode machen. Gibt es noch irgendwas, was du beisteuern willst, oder steuern wir jetzt raus aus der Episode?
Ich habe mir ein Buch gekauft von jemand, der mich immer sehr inspiriert hat. Und es ist ein Maler, einer der berühmtesten Vogelmaler. Der heißt William T. Cooper. Und ja, seine Bilder fand ich schon immer sehr ansprechend und ist eigentlich relativ ähnlich in einer gewissen Weise zu meinen Fotos. Natürlich hat man beim Malen etwas mehr Freiheit in Sachen Hintergrundschärfe, sage ich mal. Oder man kann dort einfacher so eine Landschaft hinter dem Vogel haben. Aber sonst insgesamt finde ich so seine Bilder und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, schon sehr inspirierend. Und ich fand es interessant, weil zum Beispiel es gibt auch ein Video über ihn und der geht wirklich in den Wald und dann hat er so ein Gewehr mit und schießt dann ein paar Äste aus dem Baum, die er dann mit nach Hause nimmt und die quasi so als Ansitzast in sein Büro aufbaut und die dann so nachmalt und dann malt er dann halt so die Vögel drauf. Und ich fand es interessant, wie das schon so gewisse Parallelen gibt, wie ich auch immer einen schönen Ast suche sozusagen und dann versuche dort einen Vogel drauf zu kriegen sozusagen. Von daher fand ich das schon sehr interessant und es ist gerade für mich, finde ich es oft gar nicht so, dass ich Inspiration unbedingt in Fotos finde, sondern auch gerade bei so Malern zum Beispiel.
Ich finde das unheimlich interessant, dass du ausgerechnet diesen Maler erwähnst. Ich muss gerade die ganze Zeit in mich hineingrinsen. Weißt du, der Martin Grahl von Novoflex, also der Vertriebsleiter von Novoflex, hat tatsächlich mir gegenüber mal erwähnt, dass ihn deine Fotografie total an ihn erinnern. Also er selber ist ein großer Fan von William Thomas Cooper und meinte dann, die Fotos von dir erinnern ihn total an diese Zeichnungen, die der macht. Von daher, gibt es die Bücher eigentlich noch neu zu kaufen? Kein Zufall. Gibt es diese Bücher noch neu zu kaufen?
Also das Buch er ist ja 2015 gestorben. Ich hatte eigentlich immer vor, mich mit ihm zu treffen, hat dann leider nicht geklappt. Aber das Buch hat jetzt seine Frau rausgebracht, zum Beispiel, das heißt The Bird Art of William T. Cooper. Das ist, glaube ich, weiß ich nicht, hier war es $45 auf Amazon, ist wahrscheinlich noch billiger in Deutschland. Und naja, in jedem Fall, dort sind halt so Sketches drin, dort zeigt man auch quasi, wie er das so zusammenbaut, um dann zu einem fertigen Bild zu kommen, hat auch einige seiner Bilder. Mein, sag ich mal, Traum in Anführungsstrichen ist ja, mir irgendwann mal ein Original zu kaufen. Aber da bist du doch immer so mit $75,000 bis $100,000 dabei. Das heißt, das muss noch etwas warten.
Ja, aber ich meine, wenn der 2015 gestorben ist, dann werden die ja nicht günstiger. Dann sollst du schnell zuschlagen.
Naja, meine Hoffnung ist, dass insbesondere viele alte Leute, die gekauft haben, und dann die Erben irgendwann nicht mehr wissen, was sie damit machen sollen.
Das heißt, wir sehen die in Zukunft auf deinem YouTube-Channel, so wie bei D-Max, wo die immer diese alten Abstellräume kaufen und dann in den Plunder suchen, ob irgendwas brauchbar ist. So wirst du auf die Suche nach deinem William T. Cooper-Bild gehen und im Endeffekt viel mehr Geld ausgeben für sinnlose Garagen, die du kaufst, und hoffst, dieses Bild zu finden.
Naja, mal sehen. Ab und zu, ich muss zugeben, wenn ich mal in so einem Secondhand-Laden bin oder so, der viele Bücher hat, gucke ich immer schon nochmal, oder viele haben ja auch irgendwelche Bilder, gucke ich ab und zu schon mal, ob nicht irgendjemand aus Versehen mal ein Original abgegeben hat, aber bisher hat's noch nicht geklappt.
Okay, und der bietet ja, zumindest laut Website, kann man auch die Prints kaufen.
Ja, aber
ist das ein alter, du willst ein Original so haben?
Original oder gar nicht.
Okay, kann ich verstehen. Ich habe gerade die Print-Seite offen. 75 mal 50 Zentimeter kostet $480. Also wie soll ich sagen, die Prints sind ja noch im Rahmen, finde ich. Aber natürlich für $75,000 ein Original zu kaufen, ist nochmal eine andere Liga.
Genau, deshalb ist das ein Ziel, was erst in ein paar Jahren erreicht wird.
Möchtest du an dieser Stelle sagen, wann du Geburtstag hast? Und deine Adresse nennen.
Geburtstag, 9. Januar, Adresse würde ich vielleicht nicht im Internet veröffentlichen.
Okay, also wer für den 9. Januar noch ein Geschenk für den Jan sucht, ein Original zufälligerweise daheim hat, kann sich gerne bei Jan melden und ihm zum Geburtstag schicken. Das würde mich sehr freuen, wenn das auf diesem Wege zustande kommt.
Übrigens, David Attenborough hat zum Beispiel einige Originale bei sich zu Hause hängen.
Okay, krass. Ich meine, das ist ja auch ein ganz, ganz großer Maler in dem Bereich. Wenn sogar ich den kenne, der jetzt, was das Thema von fotorealistischer Malerei von Vögeln überhaupt nicht bewandert ist, aber selbst mir sagt er was. Das heißt ja schon, dass der ein größerer Name in dem Bereich sein muss.
Naja, ist eigentlich so der bekannteste. Er hat halt diese ganzen, weißt du, in diesen ganzen Büchern früher oder immer noch, gibt es ja mal diese ganzen Tafeln, weißt du, wo so weißer Hintergrund und in der Regel so, wo das Bild so einfach in den Hintergrund verläuft sozusagen, aber du halt immer so Männchen und Weibchen siehst. Davon hat er halt Hunderte oder Tausende gezeichnet sozusagen. Also er ist schon dadurch halt sehr berühmt geworden, weil er eigentlich die realistischsten Bilder von Vögeln gemalt hat, auch auf eine Art und Weise, dass sie halt nicht, also sie sehen halt irgendwie lebhaft und real aus. Und das ist eigentlich, was es wirklich ausmacht. Die meisten sonst anderen Bilder von Vögeln, die Leute malen, gefallen mir halt gar nicht, weil ich immer finde, es sieht einfach nicht richtig aus. Okay, und natürlich malt er auch viele Papageien, deshalb finde ich ihn besonders gut.
Okay, und wenn du dir eins aussuchen dürftest, gibt es da eins, das ganz besonders in deinem Kopf hängen geblieben ist? Oder Hauptsache irgendein Original würde du
Nein, irgendein Original nehmen. Gar nicht. Das ist noch schwieriger. Es gibt ab und zu auch mal Originale, aber es müsste eigentlich schon eins seiner Kakadu-Bilder sein oder Papageien. Das Schwierige ist eigentlich, ich würde ja selbst einfach mal gerne irgendwo alle Bilder sehen, die er mal gemalt hat. Aber in der Regel hat er die einfach gemalt und die wurden dann verkauft. Das heißt, den größten Teil seiner Bilder, ich weiß gar nicht, was er gemalt hat. Und das ist auch ganz schwierig, das überhaupt herauszufinden sozusagen. Und ja, aber das wäre, es muss schon ein bestimmtes Bild sein. Es gibt immer mal Bilder zu kaufen, aber es sind meist komisch. Er hat immer zeitlang hat er immer Hühner gemalt und sowas. Das gibt's öfter mal im Angebot, aber es ist jetzt nicht unbedingt, was ich mir so an die Wand hängen wollte.
Okay, dann bitte nur Kakadus oder Papageien dem Jan schenken, keine Hühner. Nee, aber ich finde das echt total interessant. Ich meine, in der Landschaftsfotografie ist ja auch so, dass es Maler gibt, die auch heute meiner Meinung nach noch modernen Impact liefern können auf Fotografen und wie die damals gezeichnet und gemalt haben, ist ja sehr, sehr spannend, auch in dem Moment, wo das Thema Licht dazukommt, wie die mit dem Licht umgegangen sind, wie die das in ihre Gemälde aufgenommen haben. Ich finde, das ist schon oft inspirierend, weil es natürlich auch eine idealisierte Darstellung der Welt ist, die wir in unserer Fotografie auch ganz oft abbilden wollen.
Na guck mal, es gibt doch auch einen Maler, den doch hier bestimmt alle kennen, Bob Ross, der früher mal im Fernsehen die Bilder gemalt hat, nachts. Kennst du doch bestimmt auch. Google mal.
Ich habe jetzt gedacht, du kommst mit Caspar David Friedrich um die Ecke, den jeder gekannt hat, wenn ich ehrlich bin.
Nein, guck mal, aber der hat hier zum Beispiel 5,6 Millionen Subscriber auf YouTube, ist jetzt auch schon gestorben leider, aber das kennen doch bestimmt alle hier, Bob Ross. Kennst du nicht?
Okay. Tatsächlich, Bob Ross kenne ich nicht, ich muss parallel
Google mal, der hat so einen riesen Afro-Haircut und hat immer Landschaften und so eine Bäume gemalt. Kennst du doch bestimmt auch.
Ah ja, die Bilder kenne ich, aber den Namen habe ich nicht gekannt. Ja, aber ich finde ja, dass eigentlich seine Bilder jetzt weniger, also ich finde die jetzt, zumindest als ich auf Google sehe, weniger interessant wie die Bilder von Caspar David Friedrich zum Beispiel.
Ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel eines Malers, den eigentlich fast jeder kennen sollte.
Ja, außer mir. Mensch, jetzt offenbaren wir so richtig meine fehlenden Kenntnisse, was Bob Ross angeht.
Naja, da kannst du dich ja dann bis zum nächsten Mal belesen oder be-YouTuben.
Ja, ich bin aber tatsächlich gerade wieder bei den Bildern von Caspar David Friedrich, die finde ich echt richtig spannend. Also jedes Mal bin ich immer wieder beeindruckt, wie fotorealistisch die aussehen. Das ist einfach der Wahnsinn.
Da bin ich ja jetzt eher weniger bewandert, da muss ich jetzt gleich mal googeln.
Ich habe tatsächlich neulich in einen sehr spannenden Ausstellungskatalog von einem unserer Hörer und meiner Workshop-Teilnehmer bekommen. Ich gucke mal, dass ich den für die nächste Podcast-Episode mit hier reinbringe hoffentlich und dass ich da ein wenig draus vorlesen kann oder so. Ich muss mal überlegen, was ich mit einem Buch in einem Podcast machen kann, weil ich finde es immer blöd, wenn man sich das nicht angucken kann live und dann müsste man ja den Ausstellungskatalog kaufen. Ich gucke mal, ob mir was einfällt, was ich damit machen kann.
Also du liest uns eine Geschichte vor beim nächsten Mal?
Genau, eine Stunde lang lese ich einfach aus dem Buch vor, das wäre auch geil. Alles klar, dann lass uns an der Stelle abmoderieren, bevor wir noch blödere Ideen bekommen.
Okay. Tschüss.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao, ciao.
Ciao.